88 Spiele, 141 Tore, 27 Assists. Das ist doch absoluter Wahnsinn. Der Kader hat keinen abstiegskampffähigen Spieler und ich denke, das könnte extrem teuer werden. An jedem Tag Live-Fußball, das ist doch nicht mehr normal, oder? Wer soll das, welcher menschliche Körper soll das packen?
Die Taktikfüchse. Der Fußball-Analyse-Podcast mit Philipp Hinze, Marco Wokoja und Niklas Witzke.
Moinsen zusammen. Moin zu Folge 18. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Marco, natürlich auch an dich, ein herzerfrischendes Moin.
Ja, beste Grüße aus der Corona-Lockdown-Leitwoche Nummer 3 und wir sind immer noch dabei. Die Bundesliga ist wieder zurück und leider haben wir jetzt eine ganz, ganz traurige Nachricht für alle Taktikfüchse und alle Kruse-Fans. Er hat es endlich geschafft, kann man sagen, einen Elfmeter nicht zu verwandeln. Philipp, was sagst du, ist das jetzt, eine Jahrhundertwende, dass Kruse mal nicht trifft?
Ja, das war, also irgendwie war es zu erwarten, fand ich. Ich habe es vorhin live geguckt, es gibt Elfmeter, jeder weiß, Max Kruse schnappt sich den bei Union Berlin. Ja, und dann kann er Rekorde brechen, dann kann er sich alleine ins Geschichtsbuch eintragen, scheitert an Horn, aber trifft im Nachschuss, Union gewinnt das Ding trotzdem, wird ihn dann wahrscheinlich nicht mehr so interessieren. Ja, trotzdem bitter. Vorher 16 von 16 getroffen, jetzt gerade den 17. Wir haben es noch gesagt, die Zahl 17 könnte ihm zum Verhängnis werden und da scheitert er. Aber wird er verschmerzen können, ne?
Ja, und seinem Verein ist wichtig, dass er das Ding reingemacht hat am Ende. Ich glaube, denen ist die Statistik vollkommen egal.
Ja, und damit schießt der Union Berlin auf Rang 5 und es gibt ja zwei Berliner Clubs und einer wollte ja der Big City Club werden. Das war aber nicht Union Berlin, aber die sind's momentan.
Ja, ich finde auch, Union ist eine Überraschung und die haben auch jetzt ein bisschen Ansehen quasi in der Bundesliga gewonnen, viele Unterstützer, weil sie so aus dem Nichts gekommen sind und die können sich da oben auf jeden Fall mit den anderen rumschlagen. Die sind zwar auf 5 und vor denen sind Leipzig, Dortmund, Bayern und so weiter, aber die können da oben mithalten und besonders jetzt, wo das Niveau noch nicht so groß ist von den ersten Top 3.
Ja, es ist schon wirklich sehr beachtlich. Rang 5 für Union Berlin, aber um die soll es heute nicht zwingend gehen. Ja, Kruse hat den Rekord verpasst, dafür hat ein anderer einen neuen Rekord aufgestellt und das ist wahrscheinlich ein Rekord für die Ewigkeit. Denn um 22.16 Uhr am Samstagabend war es soweit. Rekordhalter Youssoufa Moukoko betrat das Feld, wurde für den Vierfach-Torschützen Erling Haaland eingewechselt, Marco. Und jetzt haben wir einen neuen Debütantenrekord. 16 Jahre und ein Tag ist Moukoko also an seinem Debüttag alt. Rekord für die Ewigkeit, ne?
Ja, vorher war ja Sahin der den Rekord gehalten hat. Der war 11 Monate älter und das kennen wir eigentlich schon aus anderen Ligen. Von Barca, das Supertalent, Ansu Fati hat auch schon mit 16 debütiert. Aus Frankreich kennt man das auch schon längst. Und jetzt haben die Dortmunder so einen Sonderantrag gestellt beim DFB, dass man ja eigentlich erst mit 17 spielen darf und quasi eine Ausnahmegenehmigung, dass man mit 16 das für ihn runterschraubt. Das hat der DFB natürlich genehmigt. Und das ist einfach Werbung für den DFB. Wenn so ein Spieler spielen darf, muss man einfach sagen, das ist einfach Marketing, was die da machen. Und die haben den spielen lassen und jetzt darf man natürlich erstmal nicht zu viel erwarten, aber der muss sich langsam in den Profifußball einfinden und dann wird er, glaube ich, für ganz, ganz viele Highlights sorgen.
Ja, das ist die Frage. War dir das zu viel Trubel? War es zu viel Berichterstattung um einen, in Anführungszeichen, nur 16-jährigen Jungen, der auch noch zur Schule geht? Oder ist das Ganze angemessen? Denn wenn man sich seine Zahlen für die U17 und U19 beim BVB anguckt, 88 Spiele, 141 Tore, 27 Assists. Das ist doch absoluter Wahnsinn.
Also ich finde, für das, was wir von den Medien allgemein kennen im Sport, war das angemessen, weil was er abgeliefert hat, wie du schon meintest, das ist wirklich unfassbar. Und man kann sich auch die Videos angucken, das sind nicht einfach nur irgendwelche Reinschieber, die er da macht und dann 5 Tore hat, sondern der hat die Leute da auseinandergenommen mit 15 in der U19 und was weiß ich was, das war wirklich, und 18, 19, da haben schon manche Spieler einen richtigen Männerkörper und der kommt da mit 15 an und wirklich, was ich da für Sachen gesehen habe, wie der Ball am Fuß klebt, das ist echt, echt geil anzugucken. Und ich glaube, deswegen ist es jetzt gerechtfertigt, dass sie so viel Trubel um ihn machen, aber das wird sich dann wieder abflachen, außer er startet jetzt wie Haaland und schießt dann so 3-4 Tore pro Spiel in der Bundesliga, dann wird das natürlich weitergehen, was ich halt nicht erwarte. Deswegen denke ich, das wird wieder abflachen und ist für den Anfang jetzt erstmal so gehypt.
Ja, hoffen wir, dass er daran nicht kaputt geht, denn mit 16 Jahren, da ist er schon noch ein Junge, ein Schulkind ist er auch noch, also man darf jetzt nicht zu viel erwarten. Lasst ihn einfach Fußball spielen, lasst ihn kicken, lasst ihn richtig, richtig gute Aktionen bringen. Aber alles mit Gemach, denn man darf wirklich nicht vergessen, der Junge ist 16, hat eine ziemlich bewegte Vergangenheit, kam aus Kamerun nach Deutschland. Also es wäre wunderbar, wenn die Medien dann nicht unbedingt draufhauen, wenn irgendwas mal nicht läuft. Soll übrigens von Nike auch eine relativ hohe Auflaufprämie bekommen haben. Im ersten Spiel soll eine hohe sechsstellige Summe sein. Hat er nämlich einen Exklusivdeal mit Nike abgeschlossen. Das kann sich schon sehen lassen. Und Vertrag beim BVB, Marco, bis zum 30.06.22. Verkauft der BVB ihn dann schon? Oder glaubst du, der wird schon so ein paar Jährchen in Schwarz-Gelb kicken?
Also das, was der BVB in letzter Zeit macht, ist ja eher der Trend, dass sie die Jungen behalten wollen. Wir haben ja mehrere Junge mit Sancho, Haaland und die ganze Truppe. Und bei Sancho hatten wir ja schon die Angst, dass er geht und dass so ein neuer aufkommender Star die Bundesliga verlässt, dass das natürlich auch schlecht wäre für die Bundesliga. Er ist jetzt doch noch geblieben. Deswegen kann man als allgemeiner Bundesliga-Fan sagen, wir hoffen, dass er bleibt, dass auch die meisten Stars vom BVB bleiben. Weil wenn sie das wirklich hinkriegen, die zu halten und zu entwickeln, das sind wirklich fünf Spieler, die wirklich auf Star-Niveau spielen können und davon sind zwei, drei, die auf Weltfußball-Niveau spielen können. Und das in einer Mannschaft, das ist, finde ich, schon echt bemerkenswert. Deswegen denke ich, dass, wenn sie es schaffen, dass sie sich alle entwickeln und vor allem auch, was du psychisch gesagt hast, dass man dem Jungen nicht zu viel Druck macht, dass man ihm aber auf der anderen Seite auch, wenn er das Gefühl hat, dass er bereit dafür ist, Möglichkeiten gibt, sich weiterzuentwickeln, ne, was ja auch für ihn negativ wäre, wenn er denkt, ich bin bereit zu spielen und die lassen ihn nicht. Das kann sich ja in beide Richtungen entweder gut oder schlecht entwickeln. Wenn der BVB das angemessen behandelt, dann denke ich schon, dass sie wirklich so einen neuen Sprung machen können und dann mal so 5 bis 10 Jahre dominieren können, wie wir es von den Bayern kennen.
Ja, also einen sprichst du ja schon an mit Erling Haaland, hat übrigens den Golden Boy Award gewonnen und trifft in Berlin beim 5:2 Auswärtssieg gegen die Hertha gleich 4-mal. Und für ihn wird dann eben, wie gesagt, Moukoko eingewechselt. Also es gibt deutlich Schlimmeres, als diesen Wechsel vollziehen zu können. Wenn du so eine Bank hast, wenn du so einen Kader hast und so vor allem solche hungrigen Spieler hast, die überhaupt nicht satt sind, die wenig bis keine Titel haben, die einfach in jedem Spiel performen wollen, dann kann da schon was gehen. Und jetzt haben sie sich mit einem Punkt Rückstand wieder an die Bayern herangerobbt. Wir hoffen, dass das im Meisterkampf so eng bleibt, denn Bayern spielt, Marco, nur 1-1 gegen Werder. Da werden sicherlich tausende, abertausende Tipico-Scheine dran geglaubt haben müssen. Deiner auch oder hast du die Bayern ausgelassen?
Nee, ausnahmsweise habe ich die Bayern mal nicht mit reingenommen. Wir haben ja schon gesagt, dass Bayern noch ein bisschen wackelig ist und für die 1-1-4-Quote, da muss ich kein Risiko eingehen.
Absolut. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert nach dem Spiel, denn Bayern schon mit deutlich mehr Spielanteilen, unter anderem 70% Ballbesitz, aber dass Ballbesitz heutzutage keine Tore mehr schießt, wissen wir schon länger, denn die größeren Chancen dann trotzdem bei Werder und Manuel Neuer mit 3 wirklich sensationellen Paraden, richtig, richtig stark, 2-mal im 1-gegen-1, einmal macht er sich ganz lang, taucht rechts runter. Boah, Ter Stegen gegen Atletico gepatzt, momentan steht's wieder ziemlich gut für Neuer, ne?
Ja, das bleibt ja in Deutschland so eine lebende Diskussion, das hört echt nie auf, dass wer der bessere Torhüter ist, auch einfach, weil Deutschland so gute Torhüter hervorbringt. Aber für mich beide top und eigentlich nur formabhängig, wer besser von den beiden ist. Aber wie du schon meintest, ich glaube, Neuer war der Zuständige gegen Bremen, dass Bayern da noch mit einem Punkt nach Hause fahren darf. Deswegen. Ja.
Also, dass wir das so kommentieren, das Spiel, hätte ich auch nicht gedacht vor dem Spiel, aber Werder wirklich Hut ab, richtig diszipliniert gespielt, immer wieder hinter Bayerns Kette gechippt, die auch hier wieder extrem hoch stand. Ja, und dann konnten sich bei Mane Neuer bedanken, Coman gleich dann noch aus, egalisiert, Eggesteins Führungstreffer. Und was ich schon bemerkt habe bei Bayern, nicht nur in dem Spiel, auch in weiteren Spielen, gucken wir auf Moskau, gucken wir auf Köln, auf Hoffenheim, jetzt auf Werder, sie sind nicht spritzig. Also man merkt diese extrem hohe Belastung, man merkt auch das Champions-League-Finalturnier aus der letzten Saison, das noch definitiv nachhängt. Dann haben sie gefühlt 30 Nationalspieler, die permanent unterwegs sind. Du hast die Champions League, die Bundesliga, den Pokal. Boah, also man merkt es den Bayern schon an, ne?
Ja, und dann auf der anderen Seite hast du eine Mannschaft wie Bremen, die kommen raus wie die wildesten Spieler in der ganzen Liga und kämpfen um jeden Ball, und das bringt dich dann natürlich aus dem Rhythmus, ne? Wenn du von Anfang an nicht auch so fokussiert bist.
Ja, und zudem Werder mit einer, ja, kann man schon sagen, breiten Brust, denn seit 7 Spielen ungeschlagen, aber auch ein lustiger Rekord, 5-mal in Folge 1-1.
ja, da muss man Hut ab für Kohfeldt, dass er die Mannschaft so auf Trab hält, besonders nach der letzten Saison, wo ganz viele Bremer Fans immer am Weinen waren, weil sie dachten, es geht jetzt runter zum HSV. Aber sie halten sich noch gut. Jetzt, wenn man noch ein paar mehr Siege holen könnte, dann ist der Ligaerhalt auch schon frühzeitig gesichert.
Ja, und dank Werder ist der Meisterkampf nach 8 Spieltagen auch total offen. Die Bayern auf 1 mit 19 Punkten, auf 2 BVB mit 18, Leverkusen auf 3 ebenfalls mit 18 und RB Leipzig auf 4 mit 17 Punkten. Das wünscht man sich doch als Bundesliga-Zuschauer, ne, dass das endlich mal wieder Stimmung und Spannung ist und nicht schon an Spieltag 23 die Bayern da mit der Meisterschale stehen. Also das macht schon Laune.
Ja, ich glaube, die gesunde Verteilung zwischen den Vieren von deutschen Nationalspielern ist da recht ausgeglichen. Deswegen, die haben alle ein paar Spieler, die dann 0-6 kassiert haben letzte Woche. Deswegen hält sich das noch in Grenzen, die Begeisterung bei den Top-Mannschaften und Spielern. Den Deutschen zumindest. Deswegen ist das noch alles ausgeglichen. Es kann auch sein, dass Bayern deswegen nicht so viel Energie hatte. Aber darüber könnten wir jetzt noch ganz, ganz lange reden, was da bei der DFB los war auch.
Ja, lass uns da lieber nicht drüber reden. Das war ein ganz schwarzer Tag. Aber nochmal zu der Belastung zurück, die ja nicht nur Bayern hat, auch Dortmund, Leipzig, Leverkusen in der Champions League, / in der Europa League vertreten. Und im Dezember, da erwartet die Fußball-Fanwelt schon was Außergewöhnliches. Jeder Tag im Dezember bis zum 23.12. wird mit Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League oder Euroleague im Fernsehen übertragen, außer der 14.12. Ansonsten an jedem Tag Live-Fußball von den eben genannten Wettbewerben. Das ist doch nicht mehr normal, oder? Wer soll das, welcher menschliche Körper soll das packen?
Ja, das gab es auf jeden Fall noch nie. Ne? Das kann man so sagen. Das haben wir noch nie gesehen, das haben die Spieler auch noch nie gesehen. Deswegen, ich weiß nicht, ob diese Spätfolgen oder frühzeitigen Folgen, kann man ja sagen, vom Champions League Finale und etc., die sich jetzt so ein bisschen zeigen in den Ligen, ob das nicht jetzt noch schlimmer wird. Das muss man dann schauen. Aber wir als Fußballfans freuen uns natürlich, dass so viel Fußball läuft. Die Spieler und die Fußballqualität wird darunter eventuell leiden.
Das denke ich auch, und auch die Verletzungsrisiken werden enorm ansteigen, wenn du jede Woche eine englische Woche hast. Und man muss sagen, wer dieses Jahr nicht für Europa qualifiziert ist, der hat schon einen Wettbewerbsvorteil, finde ich. Ne? Also klar, man hat es dann zwar verpasst in der vergangenen Saison, wie beispielsweise Wolfsburg, die dann in der Euroleague-Quali ausschieden, aber ja, jetzt sehr, sehr frisch, noch ungeschlagen beispielsweise die Truppe. Die haben es dann schon besser, dass die nicht jeden Donnerstag irgendwie nach Athen gurken müssen oder irgendein noch ein Spiel in Slowenien haben. Also ich denke, dieses Jahr ist man nicht unzufrieden, dass man nicht europäisch vertreten ist.
Ja, und im Gegensatz dazu hast du die Bayern, die jetzt mit Verletzungen kämpfen müssen. Ne? Die waren genau. Die letzten, die noch arbeiten durften im Jahr, haben Champions League Finale gewonnen, und jetzt hast du Kimmich, der raus ist, hast du Davis, der raus ist, und es wird nicht besser.
Nee, es wird nicht besser. Und besser wird's auch nicht für unsere Freunde aus Gelsenkirchen. Schalke 04 weiter sieglos. Ja, alle königsblauen Fans sollten sich jetzt die Ohren zuhalten. Die 0-2 Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg war das 24. sieglose Bundesligaspiel in Folge für Schalke 04. Marco, also ich bin froh, dass du kein Schalke-Fan bist, aber wie geht's dir damit, wenn du solche Zahlen hörst?
Ja, inzwischen ist es schon ein bisschen lustig geworden, dass Schalke einfach nicht mal, weiß ich nicht, einmal gewinnen kann aus Versehen, so mit nicht mal mit Absicht. Da, ich glaube, Jörg Dahlmann haben wir ja schon mal angesprochen mit seiner nicht Rasier-Motto, bis Schalke nicht gewinnt. Ich glaube, da gibt's noch ein paar andere Schalke-Fans, die sich solche Mottos vorgenommen haben. Deswegen, das unterhält Social Media, Schalke eher weniger, die unterhalten mit kaum guter Qualität. Und Schalke fühlt sich jetzt natürlich auch ungerecht behandelt von allen Fußballgöttern, von allen Schiedsrichtern, manchmal auch zu Recht, manchmal zu Unrecht. Aber die müssen sich natürlich in erster Linie an die eigene Nase fassen und gucken, wie sie da ein paar Punkte zusammenkriegen.
Ja, und es ist ja auch nicht so, dass man Schalke sieht und denkt, oh, das war aber schade jetzt. Also da war wirklich mehr drin. Das Spiel hätten sie gewinnen können. Nein, es ist nicht so. Sie sind einfach qualitativ unfassbar schlecht. Also die erste Halbzeit gegen Wolfsburg, da waren sie chancenlos, da waren sie planlos, da waren sie verunsichert, da war kein Matchplan zu erkennen. Das war einfach grottenschlecht. Und dazu hat sich übrigens Schalke-Stürmer Marc Uth ja überraschend ehrlich am Sky-Mikro nach dem Spiel geäußert. Wir hören mal rein.
Also ich bin so bedient, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Es ist so traurig, hier jedes Mal aufzudribbeln und einfach machtlos Fußball zu spielen. Wir werden hergespielt, wir kommen jedes Mal einen Schritt zu spät, jedes Mal. Wir kommen nicht mal in die Zweikämpfe, wir haben keine gelbe Karte bekommen, wir kommen nicht mal in die Zweikämpfe rein. Ich weiß nicht, wie wir so ein Spiel gewinnen wollen. Also ich finde es unfassbar und ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll, ganz ehrlich.
Das ist eine Kritik an den Mitspielern?
An uns allen, natürlich. Wir sind eine Mannschaft, natürlich. Wir spielen alle sehr, sehr schlechten Fußball. Wir verteidigen schlecht alle zusammen und ja, ich weiß nicht, wie wir so ein Spiel gewinnen sollen. Wir müssen weitermachen. Wir müssen nächste Woche, es kommt natürlich kein leichter Gegner, beziehungsweise wir spielen auswärts. Aufgabe ist Blödsinn, aber ich bin einfach momentan so bedient und so sauer und ich weiß nicht, ich könnte nur in die Kabine und einfach nur weinen.
Kann die Mannschaft Abstiegskampf überhaupt?
Wir müssen. Wir haben keine andere Wahl, wir sind mittendrin statt nur dabei.
Ja, mittendrin statt nur dabei, das ist wie so ein Hallenturnier-Trailer von DSF damals. Aber das sind ja wirklich brutal ehrliche Worte von Marc Uth. Hast du mit so einem Interview gerechnet, dass dann wirklich so dermaßen abgeledert wird über eigentlich jeden einzelnen Mitspieler?
Ja, es musste ja irgendwann kommen, dass das einer mal was sagt. Ne? Du kannst nicht 24 Mal in Folge sieglos bleiben und sagen, ja, nächste Woche schaffen wir es. Irgendwann muss man aus, also irgendwann muss das tief kommen, damit das hoch auch wieder kommen kann. Ne? Also entweder das wird denen helfen oder es wird denen nicht helfen. Das liegt ganz in deren Hand. So. Und dass sie frustriert sind, das ist so. Ob sie das nach außen tragen, das ist nur für die Medien und alle, die da reingucken, interessant. Aber ich glaube, denen ist schon längst klar, dass die das alle unter aller Sau finden, wie die spielen. Das ist ja gar keine Frage. Und dass es auch ein Abstiegskampf jetzt ist, das war auch wieder mal eine Reporterfrage, die 5 Sterne verdient hat. Schalke hoffnungslos auf dem 18. Platz. Die haben Glück, dass Köln auch genauso katastrophal spielt wie Schalke. Die sind jetzt bei was sind die? Bei
18.
Bei 18, ja. Das ist die nächste Trauergeschichte der Bundesliga. Aber Schalke kann sich ja davon nichts kaufen. Ne? Die müssen sehen, dass sie selber irgendwie gut spielen. Deswegen, ja, ehrliche Meinung und auch da hat er recht.
Ja, hat absolut recht. Und die Frage ist ja, warum ist dieses Problem auf Schalke? Also es wird ja sicherlich nicht diese eine Antwort geben, denn dann wären sie schon längst woanders in der Tabelle. Aber wenn wir mal ja so anderthalb Jahre zurückrechnen, da war Schalke nach der Hinrunde in der vergangenen Saison auf Rang 5 oder 6, wenn ich mich nicht ganz täusche, ich glaube 6, hat wirklich guten Fußball gespielt, gewinnt da beispielsweise, ich erinnere mich, ein Auswärtsspiel in Leipzig mit einem genialen Matchplan damals von Wagner. Dann kommt die Winterpause und seitdem gewinnt Schalke kein Spiel mehr. Wie ist das zu erklären? Ich meine, wenn wir uns den Kader angucken, das ist jetzt nicht Champions League, das ist vielleicht auch nicht Euroleague, aber das ist doch auf keinen Fall Bundesliga Rang 18, 3 Punkte, 24 sieglose Spiele in Folge. Das ist doch unfassbar.
Ja, die eine Sache, die natürlich da war nach der Winterpause, war Corona. Hat denen auf jeden Fall nicht gut getan. Wieso und was ganz genau, das können wir natürlich von außen jetzt nicht sagen, das wissen nur die, wieso die das so geschockt hat, weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, was Schalke da über die Leder gelaufen ist, ne? Also die waren zwischenzeitlich auch Dritter, Vierter und man hat wirklich gesagt, spielt Schalke jetzt wirklich um Champions League Plätze und dann sind sie am Ende Fünfter gewesen und dann haben sie kaum Punkte geholt in der Rückrunde. Und das zieht sich jetzt weiter in die Saison und es wird sich anscheinend durch die ganze Saison ziehen.
Und diese Frage eben noch vom Sky-Kollegen, ob die Mannschaft Abstiegskampf kann, ist, denke ich, auch berechtigt. Denn da, ich habe mir den Kader mal angeguckt, da ist jetzt kein Spieler dabei, wo ich sage, ja gut, der krempelt die Arme hoch, der pusht deine Mitspieler, der kennt Abstiegskampf, der holt die da raus. Da ist einfach keiner dabei. Da hast du Schönspieler wie Nabil Bentaleb, da hast du einen Suat Serdar, der ein sensationeller Fußballer ist, aber einfach keinen Abstiegskampf gewohnt ist und das auch nicht kann. Und da kannst du den Kader weiter durchgucken. Da ist einfach nicht dieser eine Leader oder der zweite Leader, die da irgendwie das Schiff noch aus der Versenkung holen können. Der Kader hat keinen abstiegskampffähigen Spieler. Und ich denke, das könnte extrem teuer werden.
Ja, ich glaube, das wäre so ein Lösungsvorschlag. Irgendein richtig guter Transfer oder zwei, drei gute Transfers, bevor man sagt, okay, wir müssen jetzt dauerhaft Trainer wechseln, wäre das vielleicht sogar noch eine bessere Option. Weil zum Beispiel, was so eine Kultursache ist, wie man die richtige Kultur in den Verein kriegt. Der HSV hat super Transfers hingekriegt in der zweiten Bundesliga und spielt jetzt echt Top-Fußball. Und wenn sie dieses Jahr nicht aufsteigen, ich weiß, das hat man schon ganz oft gesagt, dann steigen sie nie auf. Aber dieses Mal ist da wirklich, wirklich was dahinter. Und ich glaube, Schalke braucht das einfach, weil, wie du schon meintest, die haben einfach keinen, der jetzt sagt, komm, bewegt mal euren Arsch, spielt mal, gibt Gas, geht in die Zweikämpfe, genau das, was er gesagt hat, ne? Die kriegen nicht mal eine gelbe Karte, ne? So wenig Einsatz ist da im Zweikampf.
Ja, und dann im Vergleich zur Union Berlin, die sind Tabellenfünfter, die haben garantiert keinen besseren Kader namentlich als Schalke, aber die sind A, eine Truppe auf dem Platz, da ist jeder für jeden da, und B, funktionieren die einfach auf diesem Platz, ja? Die haben 90 Minuten einen klaren Plan, an denen wird sich gehalten. Schalke geht auf den Platz, kassiert gegen Wolfsburg nach 3 Minuten das 1-0 und ist vollkommen planlos, verunsichert, chancenlos. Da kannst du so viele Wörter aufzählen, was Schalke da momentan ist. Aber also ich sehe wirklich schwarz. Ich sehe wirklich schwarz. Und eine Abstiegswahrscheinlichkeit hat übrigens auch Sky errechnet durch gesammelte Punkte, durch Gegentore, durch Gegner etc. Und die ist momentan bei Schalke bei über 55%. Also puh, es werden sehr, sehr gruselige Zeiten auf alle Schalker-Fans und den Verein zukommen.
Ja, im Endeffekt ist alles im Profifußball Kopfsache, ne? Ich glaube, jeder in der ersten Bundesliga kann den Ball dribbeln, kann den Ball gut passen und halbwegs gut schießen und ist fit, kann seine 10 Kilometer laufen beim Spiel. Aber im Endeffekt ist es wirklich nur Kopfsache, wie du performst. Und wie du schon meintest, Union Berlin, die sind auch keine qualitativ bessere Mannschaft von den Spielern her. Aber die spielen in einer anderen Liga als Schalke, muss man sagen. Deswegen, die müssen sich einfach nur zusammenreißen. So einfach ist das leider nicht, ne? Wie man es aussprechen kann. Deswegen hoffen wir für Schalke, weil eigentlich gehört Schalke ja nicht in die zweite Bundesliga für mich, ne? Spielt Derby mit Dortmund und soll jetzt gegen Erzgebirge Aue spielen oder was? Das ist eigentlich lächerlich, aber sie spielen wirklich katastrophal. Sie spielen, glaube ich, schlechter als Erzgebirge Aue gerade.
Ja, Aue hat auch gewonnen gegen Darmstadt 3-0. Also ich denke, gegen Aue hätte Schalke momentan auch keine Chance.
Ja.
Und jetzt, Marc Uth hat es schon angesprochen, kommen nicht gerade leichtere Zeiten. Jetzt fahren sie nächstes Wochenende schön nach Mönchengladbach und haben dann Leverkusen zu Hause vor der Brust. Auch da ist jetzt ein Sieg nicht unbedingt so wahrscheinlich, können sich aber, du hast es schon kurz thematisiert, immer noch auf die Freunde aus Köln verlassen, denn auch die, das geht immer so ein bisschen unter, finde ich, bei Köln, auch die 18 Bundesligaspiele in Folge jetzt schon sieglos. Die können froh sein, dass Schalke bei 24 steht, deswegen sprechen nicht so viele darüber, aber auch das ist doch absoluter Wahnsinn.
Ja, und noch so eine Sache für mich ist Köln, ich mag Köln eigentlich, kann man so sagen, aber für mich sind sie kein klarer Erstligist, das heißt, auch wenn sie mal in der zweiten waren, war das für mich jetzt nicht, oh Gott, wie beim HSV oder so, ne? Die sind jetzt in der zweiten Liga, das kann ja nicht wahr sein. Deswegen, das ist eine Sache, wieso man jetzt nicht so bangt darum, dass Köln drin bleibt, und wie du schon meintest, Schalke geht da mit voller Marschrichtung voran und verliert alles.
Ja, und Manuel Baum, der war sich ja schon relativ sicher bei Amtsantritt, dass er ja die Züge da ordentlich anziehen kann, dass er das Ruder rumreißt, und ja, hat sich übrigens wie folgt dann vorgestellt bei der Schalker PK. Und während wir jetzt die Worte hören, können wir ja mal ungefähr vergleichen, wie das so geklappt hat.
Ich weiß auch, welche Verantwortung ich mit der Unterschrift trage, dem Verein und auch den Fans gegenüber. Es ist eine große Aufgabe. Und vielleicht wird sich der eine oder andere fragen, ja, ist der Baum, was ist der nicht zu klein für das Ganze? Aber lasst mich mal machen, denn ich weiß ganz gut, was ich tue.
Das ist schon fast sarkastisch, was wir hier machen, aber wenn man sich so ausdrückt und das natürlich dann online ist etc. und dann diese Leistung vorbringt und aus 18 möglichen Punkten 3 Pünktchen holt mit desaströsen Auftritten, dann kriegt man das eben um die Ohren und vor allem von den Taktikfüchsen.
Ja, das ist auf jeden Fall Karma vom Allerfeinsten, was eben wieder da erfahren ist. Aber das kann man eigentlich auch nicht so sagen, ne? Nach so einer Rückrunde von Schalke dahin zu gehen und zu sagen, ja, lass mich mal machen, ich weiß schon ungefähr, was ich mache, das ist schon, weiß ich nicht, schon schwierig, so reinzustarten und dann wirklich so reinzukacken, das ist echt ganz, ganz hart.
Er muss die Situation einfach dermaßen unterschätzt haben, denn ich denke, auf Schalke denken viele so, ne? Ach komm, ja, wir haben jetzt mal eine schlechte Phase, aber wir haben doch eigentlich einen guten Kader, wir reißen es einfach mal zusammen. Aber so einfach ist Bundesliga-Fußball nicht. Und so holst du keine Punkte und schon gar nicht mit solchen Auftritten. Es ist wirklich schlimm. Überblick der Kellertabelle, Mainz auf 15, 4 Punkte, Bielefeld auf 16, 4 Punkte, Köln 17, 3 Punkte, Schalke 18, 3 Punkte. Mainz gewinnt jetzt am Wochenende das erste Mal. Bielefeld hat sowieso jeder dort erwartet. Also die haben überhaupt keinen Druck. Die kämpfen um jeden Punkt, ums nackte Überleben. Ja, aber Köln und Schalke, Marco, das könnte schon sehr, sehr böse enden.
Ja, einer von denen wird sich entweder noch retten können oder nicht. Aber so wie es gerade aussieht, sind beide ganz, ganz bitter unten unterwegs.
Ja, beim Kicker läuft auch momentan eine Umfrage, ob Schalke absteigt, auch da bereits bei über 85%iger Stimme für Ja. Also die Bevölkerung glaubt auch nicht mehr an Schalke. Es tut mir wirklich auch leid und es tut mir auch ein bisschen weh, aber sie sind einfach qualitativ momentan nicht erstligatauglich und dann hat man es am Ende auch verdient. Aber noch dürfen wir nicht die Wand vollkommen schwarz malen. Es ist noch genug Zeit. Wir haben erst 8 Spiele hinter uns, aber es wird verdammt eng. Es wird verdammt eng.
Der Ausblick auf die Champions League.
Gut, dann schauen wir, ja, wie macht man das jetzt? Champions League Ausblick, Marco. Wie kommen wir jetzt zur Champions League von Schalke und Köln? Wir sagen es einfach.
Ist der gleiche Sport.
Es ist der gleiche Sport, nur qualitativ etwas besser. Wir blicken auf die Champions League Woche voraus. Ja, es ist wieder englische Woche, die Frauen zu Hause werden es nicht glauben, aber man muss dann nur den Fernseher anmachen, dann ist der Beweis da. Der BVB empfängt am Dienstag Brügge und RB Leipzig reist ebenfalls am Dienstag nach Paris zu Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain, die übrigens am Wochenende gegen Nico Kovac und Kevin Volland gegen Monaco verloren haben. Ja, Marco, BVB, Brügge, PSG, RB, was erwartest du?
Ja, ich denke, BVB, wenn sie ganz einfach so weitermachen, müsste das ein sicherer Sieg sein. Können wir mal gucken, ob Moukoko da spielen darf.
Oh, bin ich auch gespannt.
Ne? Da könnte man, also wenn es so, weiß ich nicht, so 2-0 zur Halbzeit steht und dann so 60. 3-0, dann könnte der mal vielleicht auch so eine gute halbe Stunde spielen, finde ich. Aber wir wollen ja keinen Druck machen, haben wir gesagt. Deswegen lassen wir da die Erwartungen niedrig. Und PSG, RB Leipzig, wie du schon gesagt hast, das Spiel habe ich auch gesehen, Monaco gegen Paris. Paris ist nicht so in Form und ich glaube, Leipzig hat da gute Chancen, Punkte zu holen. Deswegen würde ich mal jetzt tippen, wirklich BVB deutlich, RB Leipzig auch Sieg.
Da machst du bei den Buchmachern sicherlich ordentlich Gewinn.
Ja, das lohnt sich auch nicht, wie so eine Bayern-Quote gegen Bremen.
Ja, wobei man bei PSG sagen muss, gegen Monaco erste Halbzeit können sie auch schon 4-0 führen. Ja, und dann läuft es etwas gegen sie, kriegen noch einen Platzverweis, bekommen Elfmeter gegen sich. Ja, aber die nackten Zahlen sprechen jetzt nicht unbedingt gegen RB, finde ich auch. Das wird ein sehr interessantes Spiel. BVB Brügge sollte relativ problemlos für Schwarz-Gelb werden. Und ich drücke Moukoko auch die Daumen, dass es auch schon für die Champions League reicht, denn auch da wäre mit Abstand der jüngste Spieler, der eingesetzt wurde, auf deutscher Seite. Mittwoch haben wir dann Borussia Mönchengladbach gegen Schachtar Donetsk und die Bayern, die den österreichischen Vertreter Red Bull Salzburg empfangen. Was sagst du hier?
Ich würde sagen, Gladbach war jetzt erstmal bekannt als ewiger Unentschieden-Spieler, hat gegen Inter unentschieden gespielt, gegen Real dann auch noch unentschieden gespielt.
Ja, aber dann in Donetsk ordentlich rasiert.
Genau. Und Donetsk war dann der erste Sieg und ich glaube, das werden die auch jetzt konsequent wieder machen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Donetsk aussieht, ob sie immer noch so mit Corona zu kämpfen haben. Eigentlich müssten ja diese 2 Wochen Quarantänezeit mal vorbei sein. Aber der Kader ist natürlich nicht eingespielt und Gladbach spielt, finde ich, guten Fußball in den letzten Wochen. Und da sehe ich Gladbach auch vorne und Bayern gegen Salzburg ist ja auch eigentlich deutlich, dass Bayern das holen muss. Aber schauen wir mal, ob die jetzt ein bisschen heißer sind auf Fußball gegen Salzburg.
Ja, wird Hansi Flick sicherlich auch wieder rotieren müssen, denn die Stars, die sind einfach müde. Das ist augenscheinlich aber auch absolut verständlich. Ja, das ist dann die Fußballwoche. Donnerstag haben wir Euroleague und dann geht es schon Freitag mit Bundesliga und zweiter Liga weiter. Also jeden Tag rollt der Ball im Fernsehen und ja, wir freuen uns zwar drüber, aber Mitleid mit den Spielern muss man auch ein bisschen haben, oder?
Ja, die müssen ran. Also die haben sich ihr Geld, ihre vielen Millionen noch nie so sehr verdient wie zu dieser Zeit, kann man so sagen.
Kann man so sagen, absolut. Mit einer Sache wollen wir euch noch verabschieden und zwar für den SC Freiburg läuft es momentan ja auch relativ düster, auch länger nicht gewonnen. Und ja, Cheftrainer Christian Streich, der ist, ja, gelinde gesagt, momentan mit den Schiedsrichterentscheidungen nicht ganz so einverstanden. Und so hat er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel die Szene vor dem 0-1 durch Mateta kommentiert.
Das erste Tor ist unfassbar. Alle, die das gesehen haben, Mateta stößt mit dem langen Arm Santa Maria weg, der zum Kopfball gehen will, der fällt hin und der Schiedsrichter lässt diese Situation weiterlaufen. Das ist nicht der Grund, dass wir verlieren, aber es ist unglaublich, diese Szene, dass man da das Spiel weiterlaufen lässt. Und so ist Woche für Woche. In Leipzig kriegen wir unglaubliche Elfmeter gegen uns. Jetzt kriegen wir so ein Tor wieder. Es läuft natürlich auch im Moment gegen uns.
Ja, läuft gegen den SC Freiburg und ja, muss man eigentlich gar nicht mehr großartig kommentieren, ne? So kennt man ihn.
Ja, ich finde auch mit dem perfekten Jogi Löw-Dialekt, das macht es noch lustiger. Aber das war ja bitter für ihn, aber lustig für uns.
Genau, dann soll es das von uns gewesen sein. Nach einer knackigen halben Stunde ist Folge 18 auch schon beendet. Wir bedanken uns bei euch mal wieder fürs Zuhören und wir hoffen natürlich, dass ihr uns weiterhin fleißig treu bleibt. Bis dahin, angenehme Fußballwoche und viel Erfolg für euren Verein. Ciao, ciao.
Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge. www.aufwellenlänge.de